Der Herr segne sein Wort in unseren Herzen zu tätiger Liebe. Amen. In unserem heutigen Predigttext finden wir ein Gleichnis und einen Vorgang. Und beide Aussagen beziehen sich dabei aufeinander. Ich denke, wir haben das auch etwas herausgehört in der Lesung. Und ich werde nun den Zusammenhang und Sinn, ich sag mal einem Archäologen gleich, Schicht für Schicht abtragen, vom ersten Buchstaben Wortlaut bis hin zu seinem verborgenen inneren geistigen Sinn, beziehungsweise dem Schatz im Acker. Da hören wir nun noch einmal: Wer von Ihnen wird ihm, dem Schuldenlasser, mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Natürlich gesehen, gleichsam in der obersten Schicht dieses Wortes, scheint es dann ja so, dass wir uns dem Meistbietenden anhängen sollen und können. Heute stehen uns da ganze Entlastungsschulen in der Psychologie und vielfältige esoterische Selbsterlösungen zur Verfügung. Lasse einfach los, sei gut zu dir, lasse dich auf Engelsflügeln tragen. So klingen diese Einladungen, also sehr vielversprechende Worte und Einladungen. Aber ist der Predigttext wirklich so gemeint? Der Text verweist auf eine weitere Dimension oder Schicht, indem er sagt: Dein Glaube hat dir geholfen. Hier kommt also Gott mit in die Beziehung. Da sind wir schon einen Schritt weiter. Aber ich denke trotzdem: Vorsicht! Allein, was ich glaube, denke, verändert meine Grundliebe doch nicht automatisch. Und ich denke, das kennen wir doch alle, wie uns richtige Gedanken in uns durchaus nicht abbringen vom falschen Handeln, also im Widerspruch dazu stehen. Da muss man also noch einmal genauer und tiefer in den Text sehen, um zu einer wirklichen Lösung kommen zu können. Und in der Tat, da steht: Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Also scheint es sich um tätige Liebe und nicht um Glauben allein zu handeln. Gut, frage ich mich, wie wird denn nun ihre Liebe, der wir ja offensichtlich dann auch nacheifern sollen, beschrieben? Und das ist ja der reale Vorgang. Hören wir noch einmal hinein. Sie nahm ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Dann versuchen wir also, Ähnliches zu tun wie beschrieben. Denn es scheint ja eine verheißungsvolle Handlungsweise für Liebe zu sein. Der Papst wäscht und salbt Missetätern die Füße. Wird ihm aber seins vergeben, das ihm noch ansteht um Vergebung? Ist er dadurch sündenfrei? Über ihn will ich natürlich kein Urteil hier sprechen. Aber ich meine, für mich gesprochen, nein. Denn Zeremonien und Riten sowie gesetzliches Handeln, wie zum Beispiel, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, führen natürlich nicht zur Sündenvergabe. Zeremonien und Riten, wie sie beschrieben sind, mit der Salbung und mit dem Niederknien, führen nicht automatisch zur Sündenvergabe. Schließen wir nun diesen Vorgang der Salbung nach ihrem Symbolgehalt auf, und das ist die letzte Schicht, dann kommen wir weiter. Wir lesen, sie nahm ein Alabastergefäß. Aber wo finden wir denn das? In uns. Jesus verweist darauf, indem er sagt, äußerlich reinigt ihr den Becher. Und das ist das Gefäß. Da wird klar, das Gefäß, das hier beschrieben ist, ist kein rituelles Gefäß, das wir brauchen, um Erlösung zu bekommen. Es ist unsere Seele. Denn wir sind nicht das Leben, haben es nicht. Wir sind Gefäße des Lebens, in das das Leben vom Herrn, der es einzig hat und ist, einfließt. Und Paulus gemahnt, ein jeglicher unter euch wisse, sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. Taten wir so, nämlich durch das Leben, durch das tätige Leben der Gottes- und Nächstenliebe, dann erscheint unser Gefäß wie in diesem Bild wundervoll kostbar, eben wie Alabaster. Und das viel mehr noch, weil es gefüllt ist mit kostbarstem Nardenöl. An dem Öl ist nichts gelegen. Aber es bezeichnet hier, wir, unsere Seele, wäre dann gefüllt, und dafür steht das Nardenöl, mit der Liebe aus Gott. Und so, in Liebe vom Herrn her, trat sie von hinten zu seinen Füßen. So kommen auch wir, gesegnet auf Jesus zu. Aber das ist ein Bild. Sich seinen Füßen nähernd, das ist auf seine Lehre achten. Also das Letzte und Äußerste zunächst einmal, auf das wir achten sollten. Denn die Füße in der weiteren Beschreibung, was sie darstellen, verleihen uns ja einen Standpunkt auf dem Erd, dem Mineralreich. Von diesem Standpunkt mit den Füßen können wir Glaubensschritte, Wege gehen. Das ist gemeint, wenn wir uns von hinten seinen Füßen nähern. Nur das allein wäre es auch noch nicht, allein auf diese Lehre zu gucken, sie anzuerkennen vielleicht. Wir hören da ein ganz bedeutsames, sehr gefühlvolles Wort noch, das in dieses Geschehen hineinkommt. Und sie weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen. Und das bedeutet, im Lichte dieser Wahrheit, der wir uns genähert haben, dann aus einem neuen Gewissen heraus erkennen und bereuen, wie in einem Spiegel, unsere abgewandten Wege. Bereuen, Erschütterung und daraus folgend tätige Umkehr gehören also unbedingt dazu, wollen wir freikommen von unserer Last, den Altlasten. Wenn wir aber, wie es beschrieben ist, aber nach seinem Sinn dieses Gleichnis und Geschehen aufschließen, dann allerdings steht keine Sünde mehr zwischen uns und Jesus, und er spricht, geht hin im Frieden des Herrn. Das ist es, was uns verheißen ist. Und er sagt auch, und das sollten wir dann bedenken, und sündige hinfort nicht mehr. Das walte der Herr in unseren Herzen und Sinnen. Amen.